unserer Kategorie ist es so, dass natürlich die Klickpreise mittlerweile in Höhen gestiegen sind, wo es vielleicht nicht mehr Sinn macht, blind überall mitzugehen, sondern wo man ja viel mehr effiziente Ad-Strategien aufsetzen muss. Und das versuchen wir immer mit dem Ansatz, nicht nur Upper Funnel zu machen, sondern auch mehr Kunden dazu zu bringen, von vornherein eben nach einer Brennstuhl-Steckdosenleiste zu suchen. Und dann ist schlussendlich im Lower Funnel auch der Kaufabschluss günstiger.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich bin Flo, Co-Gründer von MoveSell und Host vom Ahead on Marketplaces Podcast. Und ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast, nämlich den Marc Bauer, Head of Digital von Hugo Brennenstuhl. Marc, schön, dass du da bist. Okay. Auf dieses Interview freue ich mich schon lange, als wir unser Vorgespräch geführt haben und ich mehr verstanden habe, was du da tatsächlich bewegst, wie das Ganze entstanden ist und was deine Rolle auch so besonders macht, hatte ich echt große Lust auf den Podcast und dass wir jetzt hier auf dem Amazon Sales Kongress in Marburg live zusammensitzen, finde ich umso schöner. So ein Live-Podcast ist von der Experience doch irgendwie immer was auch für mich sehr, sehr Besonderes. Von daher schön, dass du da bist und ich freue mich auf die Session.
Vielen Dank für die Einladung.
Perfekt. Dann erzähl doch gerne mal so ein bisschen, wer du bist und was du machst.
Ja, Marc Bauer von der Firma Brennstuhl. Ich bin schon lange bei der Firma Brennstuhl. Kam ursprünglich mal aus dem IT-Bereich und bin dann vor knapp 8 Jahren in E-Commerce reingerutscht sozusagen. Und mittlerweile bin ich zuständig für Digital Business, was bei uns dazu gehört, das Thema E-Commerce zu verwalten. Aber auch klassisches Marketing gehört dazu. Sprich, wir haben vor 4 Jahren die klassische Marketingabteilung dann mit eingegliedert und seit 2 Jahren jetzt im Rahmen der D2C-Strategie dann auch noch den Service bei uns angegliedert. Und ich glaube, das höre ich oft, sehr untypisch, aber ich glaube, darum geht es ja dann nachher auch nochmal.
Ja, also um das einmal zu verstehen, du bist Head of Digital und du hast sowohl den Bereich Commerce unter dir, E-Commerce, als halt auch Marketing, als halt auch Service.
Genau, also es ist so, entstanden ursprünglich vor 8 Jahren, wir haben eine Digitalstrategie ausgearbeitet, damals ganz klassisch, E-Commerce kam auf und wie verhält man sich, wie geht man mit den ganzen Online-Retailern um? Was muss man tun, bis hin auch ganz klassisch Social-Media-Kanäle, also sprich alles, was man unter E-Commerce und Online-Marketing versteht. Dann vor knapp 4 Jahren hat man dann gemerkt, okay, das Digitale übermannt eigentlich alles, was im klassischen Marketing so passiert und dann die klassische Diskussion, was davon ist führend und dann hat man eben das Ganze eingegliedert und vor 2 Jahren im Rahmen der D2C-Strategie haben wir gesagt, okay, es macht total Sinn, den Service nah an den Service, an das Marketing ranzuholen, wenn wir erfolgreich im D2C-Setup unterwegs sein wollen, weil natürlich die Serviceanfragen mehr werden, hoffentlich, wenn man dann auch mehr direkt verkauft und dementsprechend haben wir uns versucht, da dann dafür aufzustellen.
Ja, und das bringt ja durchaus so ein ganz paar spannende Konstellationen mit sich, so zum Beispiel müsste ja sowohl das Brandbudget über dich laufen, als auch das Vertriebsbudget. Ja. Und wir haben ja heute eigentlich, dadurch, dass die Marktplätze immer mehr zum Full Funnel eben, aber auch Upper Funnel werden, haben wir ja eigentlich so dieses, okay, wie bringen wir Marketing und Vertriebsabteilungen zusammen? Das ist quasi bei euch schon erfolgt. Ne? Also wahrscheinlich, wie man es jetzt als D2C-Startup wie in Snox und so auf der grünen Wiese bauen würde, wo viele Mittelständler verständlicherweise Probleme haben. Das ist bei euch so entstanden, dass es unter dir vereint ist. Also ist ja schon, sagen wir mal, das sehr positiv, würde ich jetzt erstmal annehmen.
Ja, ich glaube, klassisch ist es so nicht überall. Ich höre jetzt immer öfters, dass es eigentlich ein cooles Setup dann ist, weil man kennt es wahrscheinlich eher, ich habe es jetzt auch die letzten 1,5 Tage oft gehört, es gibt das klassische Marketing, der hat ein Brandbudget und jetzt kommt vermehrt vor allem die letzten 2 Jahre Amazon Ads natürlich mit Möglichkeiten im Upper Funnel um die Ecke und dann stellt sich immer die Frage, naja, nehme ich das jetzt aus meinem Ads-Budget von Amazon oder was mache ich denn da jetzt damit? Oder gehe ich jetzt mal zum klassischen Marketing-Team und sage, hey, habt ihr noch Budget übrig oder wollt ihr vielleicht mal bei Prime Video was machen und vielleicht weniger TV? Und das kannten wir ja so alles nicht. Man muss schon sagen, wir sind ein klassischer schwäbischer Mittelstand, so sind wir entstanden und wir hatten eben nicht die klassische Brand-Management-Abteilung und ich glaube, das hat so ein bisschen aus der Not heraus dazu geführt, dass wir eben das Ganze in einem verwalten. Also sprich, wir hatten dann vielleicht durch diese Flexibilität und Agilität dann Glück, dass wir Ja, eine Marke wie Brennstuhl vor 3 Jahren, glaube ich, war das, als Amazon dann begonnen hat, auf Prime Video die Champions League zu zeigen. Und wir wussten, ey, das passt total zu unserer Zielgruppe. Und hatten dann die Chance, ein wirklich sehr günstiges Angebot zu bekommen und konnten uns dann mit 2 Werbespots bei 2 tollen Champions League-Spielen platzieren. Und das war dann schon so ein Aha-Effekt, weil Brennstuhl im TV war eben davor überhaupt nicht möglich. Die Budgets waren nicht da. Und ja, was halt dann cool war, dass natürlich die Entscheidung sehr einfach zu treffen war, weil wir haben es einfach aus diesem Amazon Brand Management und Amazon Ads Budget gemeinsam genommen und konnten dann ja eine schnelle Entscheidung treffen.
Ja, verrückt. Auf einmal sorgt E-Com dafür, dass man irgendwie im Fernsehen bei der Champions League auftaucht. Irgendwie spannend. Ich weiß ja, was ihr für einen Deal da gemacht habt. Da kann man schon sagen, irgendwie, da denkt man sich an so Unternehmensführung, was zur Hölle, wie haben die das geschafft?
Ja.
So, ne? Also echt irgendwie beeindruckend. Und was ich auch besonders finde, wir sind jetzt ja sehr straightforward einfach eingestiegen. Ne? Ich möchte auch gleich nochmal so ein bisschen was über euch, irgendwie euer Unternehmen, die verschiedenen Produktbereiche erfahren. Aber wenn wir jetzt schon so in der Konstellation, wie es auch gewachsen ist, sind, dann haben wir eben auch im Vorgespräch, hast du was gesagt, was ich total schön fand, nämlich, dass du einen Kollegen hast, der ja auch heute hier ist, der, so wie ich es verstanden habe, eher den stationären Handel betreut und dass ihr ganz eng zusammenarbeitet und der sehr offen ist, auch zu erfahren, Mensch, irgendwie, was passiert da digital, D2C, wie muss man sich irgendwie gegebenenfalls so anpassen. Und ich kenne das aus ganz, ganz vielen Gesprächen mit Marken, dass das eher häufig andersrum ist, nämlich dass so intern so eine ablehnende Haltung ist, dass man eher so ein bisschen sagt, okay, jeder möchte irgendwie seine Umsätze beschützen und bloß keine Veränderung. Bei euch ist das anders, das finde ich irgendwie bemerkenswert. Habe ich es richtig zusammengefasst?
Ja, also total. Der Beginn war ein bisschen anders, also ist unser Vertriebsleiter sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist unser Glück, dass wir so gut zusammenarbeiten können. Er wurde groß im Fachhandel, im stationären Handel, ist dort absoluter Experte. Bei mir war es umgekehrt und dadurch ergänzen wir uns total gut. Und es macht dann unglaublich Spaß, weil wir vom Setup so aufgestellt sind, es gibt Digital Business und innerhalb von Digital Business haben wir ein Amazon-Team, sprich für Advertising, bis hin zu Content, die ganzen Deal-Events und so weiter. Und es gibt dann eben im klassischen Vertrieb dann eben ja, Key-Accounts, so wie man es wahrscheinlich in der Regel kennt. Und so haben wir dann eine Matrix organisierte Teams aufgestellt für Amazon, sodass wir eben zusammenarbeiten. Ich glaube, viele kennen das und in klassischen Firmen, man tickt eine Abteilung und sagt eben nicht, ich habe das Amazon-Team und dort sind dann alle mit drin und Logistik kommt dann noch viel dazu, kennt man. Und ja, da ergänzen wir es brutal gut und das tut dann eben auch unglaublich gut, dass wir gemeinsam eben auf den ASK gehen können und uns dann gegenseitig danach befruchten. Bis hin dann natürlich auch, was die D2C-Strategie die letzten 2 Jahre, was uns da beschäftigt hat, dann auch ein Verständnis dafür zu schaffen. Vor allem, wenn ich ja dann auch ja, intern darüber spreche, nicht nur im Management, sondern auch ja, mit den ganzen anderen Stakeholder-Abteilungen, macht es natürlich viel mehr Sinn, ja, mehrere Leute zu haben, die eben an dem gleichen Strang ziehen und das Ganze auch verstehen.
Ja, toll. Ja, vielen Dank, dass wir da gleich am Anfang so tief einsteigen konnten, weil das ist ja ein sehr spannendes Thema. Um alle nochmal abzuholen, weil ich glaube, jeder kennt von Hugo Brennstuhl die Steckdosenleisten. Gib uns doch aber gerne mal einen Überblick, was ihr als Company macht, welche Marken dazugehören und vor allem auch welche Produktbereiche, weil ich glaube, da gibt es 1-2 Themen, die nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat.
Ja, also oftmals ist es so, Brennstuhl kennt man vielleicht so vom Papa, der dann irgendwie im Handwerk unterwegs ist oder wenn man dann mal eine Baustelle hatte, aber primär findet man uns in der Regel irgendwie unterm Schreibtisch. Die klassische Steckdosenleiste, die man so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, es ist so eins der perfekten E-Commerce-Produkte, weil in der Regel habe ich ein Problem, wenn ich eine Steckdosenleiste kaufe. Ich habe entweder zu wenig Steckplätze oder eben ein zu kurzes Kabel. Und dann habe ich in der Regel einen Impulskauf, wenn der Preispunkt stimmt, Rezension und so weiter. Dementsprechend, da sind wir schon sehr groß und auch bekannt dafür. Und wichtig ist uns immer, dass wir nicht nur Steckdosenleisten haben, sondern vor allem, dass wir einen großen Wert auf das Thema Sicherheit setzen, was man unterschätzt. Und da ist eben auch, wo unsere Markenidentität herkommt. Neben der Stromverteilung zu Hause kennt man uns dann von der Baustelle, aber auch nicht nur von der Kabeltrommel. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gehabt, gesehen, im Einsatz gehabt, sondern auch aus dem Lichtbereich. Und bei Lichtbereich sprechen wir auch von der breiten Sparte, in der Regel aber vom Arbeitslicht. Also sprich, wir haben dann auf der Baustelle irgendwie akkubetriebene Arbeitsstrahle oder auch dann natürlich Netzbetrieben und haben dort vor allem in den letzten Jahren viele Innovationen auf den Markt gebracht. Und das ist so ein Bereich, der bei uns stetig wächst und wir auch versuchen, nachhaltig auszubauen. Und dann gibt es eben ja, noch weitere Themen wie Camping, Stromverteilung, bis hin dann aber auch Stromverteilung mit, ja, mit unserem neuen Subbrand Hugo, wo wir eher eine Designschiene reingehen und Coworking Spaces und sowas auch ausstatten wollen. Und so kann man es zusammenfassen, Strom und Licht und überall, wo Stromverteilung eben gebraucht wird und in der Regel wirklich in jedem Bereich.
Alright, also wirklich steckt viel drin. Wenn wir jetzt ein bisschen außerhalb von Amazon denken, so, dann überläuft ja über dich als Head of Digital natürlich auch alles andere an Marktplätzen. Welche Marktplätze sind für dich außerhalb von Amazon interessant? Wo beschäftigst du dich?
Ja, muss ich ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich aus der Historie, wir sind über den Handel groß geworden. Dann gibt es natürlich auch bekannte Marktplätze wie Otto zum Beispiel. Die hatten wir davor auch schon im Retail-Bereich bei uns im Einsatz. Durch die Entstehung der D2C-Strategie vor 2 Jahren, ich fand es sehr ähnlich, ich habe heute einen Vortrag von Stabilo gesehen, hat mich total abgeholt und irgendwie bestätigt, was für ein teilweise auch Kampf der letzten 2 Jahre wir hatten. Und da sind wir dann neben Amazon auf Kaufland unterwegs, sehen vor allem aber auch ein großes Potenzial bei den neuen oder die noch neu entstehenden DIY-Marktplätze, also sprich von Obi, Hornbach und Bauhaus, was ja teilweise angekündigt oder auch schon im Einsatz ist oder noch in Anbindung mit Mittelwehren auch unterwegs sind. Und dann natürlich neben Kaufland auch Otto über diese Schiene dann abzubilden. Mega spannend finde ich aber, wenn man aus Deutschland hinausschaut. Schaut man zum Beispiel nach Polen, ich weiß nicht, wie die Performance bei euch hier bei Amazon auf Polen ist, aber dort habe ich ein ganz anderes Verhältnis. Da habe ich zum Beispiel dann Allegro als Platzisch und dementsprechend ist es für uns zum Beispiel dann auch ein sehr, sehr wichtiger Marktplatz. Das heißt, wir versuchen zumindest europäischen Ansatz im D2C-Setup von vornherein mit zu berücksichtigen.
Ja, was ja sicherlich auch eine Aufgabe von dir ist, ist dann die verschiedenen Abteilungen intern mitzunehmen. Und jetzt sagtest du, wir haben im Vorfeld, es gibt eine Abteilung, die hat ganz besondere Herausforderungen, die muss man besonders, mit der man sich besonders beschäftigen, wenn es um neue Marktplätze geht, und das ist die Logistik. Warum ist das so?
Ich glaube, weil alle klassischen Marken oder Traditionsmarken, wenn man sagt, das macht total Sinn aus E-Commerce-Sicht oder aus der E-Commerce-Brille auch ein D2C-Setup zu haben, vergisst man aber so vielleicht im ersten Step, naja, aber es ändert eigentlich den kompletten Prozess, den ich dahinter habe. Und wahrscheinlich waren wir alle oder sind alle Experten gewesen, die Paletten eben zu Amazon oder in andere große Lager zu verschicken. Und hier ändert sich alles grundlegend. Ich verschicke dann vielleicht nicht mehr eine Palette Steckdosen lassen, sondern die einzelne bis hin irgendwie zu einem kleinen Licht und spreche dann nicht nur von dem Kommissionierprozess, der komplett anders aussehen muss, dass ich überhaupt profitabel sein kann. Ich spreche von einer Vollautomatisierung bis hin dann auch zu der Versandverpackung und bekomme, ich fand das so interessant, jetzt vor allem durch SIOC und dann SIP, ja eigentlich die gleichen Themen, die Amazon teilweise uns im Mendoren-Modell überbringt, ja auch im eigenen Lager und vielleicht dann dadurch auch ein viel höheres Verständnis dafür, warum wir das Ganze machen müssen. Und da ist Logistik einer dieser Bereiche, der sich komplett verändert.
Ja. Und muss das immer alles direkt profitabel sein? Oder?
Na, ich glaube, wir haben ja bewusst den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, um ein D2C-Setup aufzubauen, gehen wir los mit einer Subbrand. Wir haben uns eine neue Zielgruppe rausgesucht, findet man unter Hugo, haben dann auch den Ansatz gehabt, einen Shop zu haben. Wir sprechen bei D2C auch von den Marktplätzen, wie bei Stabilo auch und natürlich auch dem Seller-Account. Es gibt mehrere Gründe. Zum einen natürlich das Thema Risikominimierung gegenüber Amazon, auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Aber ja, vor allem auf den Marktplätzen dann auch einen direkten Eingriff haben zu können, bis hin zur Gestaltung des komplett eigenen Markenauftritts. Und was die Grundsache war, im Generellen waren vor allem ein Setup reinzubringen, was vollautomatisiert funktioniert, plötzlich Endkundenrechnungen zu schreiben, buchhalterische Dinge ganz anders zu behandeln. Und ja, das war dann schon viele Hürden verbunden und ganz oft auch mit Erklärungen, warum ist das Ganze so in der Art richtig zu tun. Und ja, wir sind jetzt seit einem Jahr damit unterwegs und sind sehr happy damit.
Ja, ja. Ja, ich finde es spannend, wie du über die verschiedenen Abteilungen intern denkst und sprichst, ne? Gerade in diesem besonderen Setup, wo man unter dir eben auch durch Abteilungen wie ein Marketing-Service und so halt vereint. Du hast nochmal einen ganz spannenden Satz gesagt, den ich mir notiert hatte, nämlich, dass Marktplätze für dich auch immer ein bisschen Marktforschung sind. Magst du mal erzählen, was du darunter verstehst und wie sich das auch bei euch intern auswirkt?
Ja, ich versuche es nochmal im D2C-Setup zu setzen. Ich finde, man schielt so ganz oft, vielleicht kennt es jeder von uns, man kennt Snox und schaut jemand mal an und denkt, wow, so ein D2C-Marke, die groß geworden sind, total datengetrieben unterwegs sind, so eine digitale DNA im Unternehmen hat und was wir vielleicht so als klassische Markenhersteller gar nicht kennen. Und was die aber ganz gut machen, dass die eben sagen, okay, ich kriege so viele Erkenntnisse vom Endverbraucher zurück, wie kann ich die eben wiederverwenden? Und das versuchen wir jetzt schon seit 8 Jahren auf Amazon immer wieder, ein ganz enges Verhältnis zu unserem Produktmanagement hinzubekommen, dass wir sagen, okay, wir analysieren den Markt. Wenn wir irgendwo Potenziale sehen in Produkten, haben wir einen direkten Zugriff und deswegen haben wir auch so eine Art, Matrix-Organisation im D2C-Setup aufgesetzt, um eben aus jeder beteiligten Abteilung immer einen Partner mit drin zu haben. So war das auch bei D2C. Okay. Und so ist eben auch der Hugo-Würfel entstanden. Der war rein aus Datenerkenntnissen vom Markt, Rezensionsmanagement und haben uns dann in der Regel 1 bis 2 wöchentlich getroffen, Produktmanagement, haben das Ganze eingekippt und haben ein Produkt versucht zu entwickeln anhand von Rezensionen, von Kundenfeedback. Und das war auch eben der Hauptgrund dann zu sagen, wenn wir ein aktives Rezensionsmanagement machen, wenn wir Konkurrenzprodukte auswerten mit sämtlichen Tools, die ihr natürlich auch alle kennt, dann macht es total Sinn, auch die Stimme des Kunden beim Service wieder mit zu berücksichtigen. Und das war eben auch der Grund zu sagen, D2C-Setup, ich verkaufe mehr direkt, sprich ich bekomme zwangsweise mehr Service. Wir müssen im Service agiler werden, flexibler, aber auch die Datenerkenntnisse wieder mit reinzunehmen. Und da haben wir mittlerweile so eine Art Consumer-Centricity geschaffen, dass wir eine Schnittstelle haben aus Digital Business Marketing, Service und Produktmanagement. Man trifft sich regelmäßig und teilweise dann natürlich auch Qualitätssicherung eben bei Problemen. Und es führt so ein bisschen dazu, dass man viel datengetriebener wird und so eine Art digitale DNA in das Kernunternehmen implementiert.
Cool, ja, das ist ein schöner Satz, den werde ich wahrscheinlich ins Intro packen. hat mir gefallen. Meinst du das, wenn du sagst, dass es quasi für dich auch zeitlang darum ging, so eine digitale Parallelorganisation zu eurer normalen Organisation zu schaffen?
Also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Damals D2C, Akquise, ich kann auch ein kleines Unternehmen kaufen. Viele gründen dann irgendwie so eine Second Speed Organisation.
Kann man ja so Oetker Digital, Pimobil und so machen das.
Gibt es ja viele tolle Beispiele. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, für den Brennstuhlweg, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben gesagt, dass wir keine zweite E-Commerce-Firma gründen wollen, sondern wir wollen das in unsere Kernprozesse etablieren, weil ich glaube fest dran vom Ansatz, dass das eine zwar vielleicht eine gewisse Geschwindigkeit mit sich bringt, aber ich glaube nachhaltig müssen wir alle eben die Prozesse, man merkt ja, was die letzten 1,5 Tage hier berichtet wird, wieder in die Kernprozesse integrieren und ich muss ja auch meine Kernmitarbeiter mitnehmen und muss ein ganz anderes, ich spreche gerne vom Mindset schaffen, wie die Art des Geschäftsmodells funktioniert und dementsprechend haben wir versucht, alles mit zu integrieren und es war auch ein weiter Weg, es hat 2 Jahre gedauert, aber es hat unglaublich Spaß gemacht, auch rückblickend, wenn man jetzt eben sieht, was für eine Flexibilität uns das schlussendlich gegeben hat.
Ja, beim Eröffnungsvortrag ging es hier auf dem Event darum, wie man sich zukünftig auch aufstellen muss und worauf es ankommt. Und eine Hauptthese war, dass man das Thema Sortimentsstrategie sehr ernst nehmen sollte, um halt einfach einen Produktbereich oder um Produkte zu schaffen, die irgendwie D2C, E-Com-Only sind, wo man langfristig stabile Preise mit irgendwie sicherstellen kann. Wenn du jetzt über euer neues Produkt, sprichst, den Würfel, ist das der Start davon? Seid ihr da schon aktiv und siehst du da genauso die Zukunft?
Ich glaube, wir waren davor schon damit aktiv, würde ich sagen. Wir sprechen immer gern von exklusive und selektive Sortimente. Ich glaube, man hat es heute Morgen auch schon gehört. Nicht alle Produkte eignen sich natürlich dann für Marktplätze oder natürlich primär Amazon. Das Thema Bundling, Hard-Bundles dann auch zu generieren, als ganz simples Beispiel. Bis dahin eben jetzt bei unserem D2C-Setup zu sagen, okay, wir machen ein Produkt, was wir ausschließlich direkt verkaufen. Also sprich entweder direkt über einen Online-Shop oder über unsere Marktplätze und wir geben das bewusst keinem Retailer. Das ist die Grundidee dahinter. Bis hin dann aber auch im klassischen Sortiment, dass wir von Amazon-Exklusivprodukten sprechen und jetzt heute schon im Standardprozess bei der Produktentstehung uns Gedanken machen, für welchen Kanal eigentlich welches Produkt, wo ist welche Zielgruppe unterwegs, brauche ich wirklich 10 Sales-Channels für die jeweilige Zielgruppe, Beispielsweise Thema Gaming. Also ich glaube, kann man sehr gut eingrenzen, wo die Gamer-Zielgruppe unterwegs ist, wenn man beispielsweise ein spezielles Gaming-Produkt hat, wie bei uns in dem Fall. Wir haben ja Gaming-Steckdosenleiste, Tower mehr oder weniger. Und ich glaube, das kann man sehr stark eingrenzen, wenn man jetzt mal den deutschen Markt betrachtet, wo der Gamer einkauft. Und deswegen sind wir da schon sehr selektiv dann unterwegs. Bis hin natürlich, wir haben mittlerweile ein sehr großes Amazon-Exklusiv-Sortiment.
Ja. Ja, okay. Und ist das sozusagen intern, gerade auch von den stationären Vertriebsteams, ist das da Verständnis für da, weil die sagt, okay, als Company haben wir eine Strategie, auf die wir uns committen, oder gibt es da durchaus irgendwie auch mal Probleme von, warum kriegen wir jetzt nicht die Produkte?
Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube sogar umgekehrt. Also ich meine, es ist ein totales Verständnis da. Man kann ja aus der Historie auch sehen, okay, wo wurden ursprünglich gewisse Produkte verkauft. Aber es gibt ja auch umgekehrt die Beispiele, dass wir, wenn ich jetzt über den Fachhandel spreche, gibt es auch viele Produkte, die eignen sich einfach überhaupt nicht für Amazon. Und dementsprechend ist dann eben der primäre Vertriebsweg über den stationären Handel im Fachhandel primär. Und dann gehen wir eben diesen Weg und gehen eben umgekehrt bei Amazon, macht es gar keinen Sinn einzulisten oder vielleicht erst später, oder geben auch gewissen Händlern einen Vorsprung. Und ja, wir machen da wirklich eine individuelle Betrachtung, was ist die Zielgruppe, welche Kanäle werden gekauft und welcher Retailer macht Sinn oder auch sogar nur Direktvertrieb.
Ja. Wie denkst du über B2B-Vertrieb, über Marktplätze? Also siehst du, dass da irgendwie Handwerker und Co. bei euch Produkte kaufen?
Absolut. würde ich sogar sagen, sehr stark wachsend. Wenn wir unsere eigenen Zahlen anschauen, sieht man ja auch, Amazon hat vor, ich glaube, gut 2 Jahren einen totalen Fokus, zumindest in unserer Kategorie, auf das Thema Amazon Business gesetzt und sind auch sehr stark unterwegs. Und wir sehen, dass es auch sehr gut funktioniert. Wir hatten vor allem im letzten Jahr dann auch während den großen Deal-Events auch größere Marketingmaßnahmen mal exklusiv für den Retail-Kunden geschalten und bis hin zum Beispiel zu einer Startseitenbannerbuchung auf Amazon, was ich total empfehlen kann, weil die Preise natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau noch aktuell sind und in der Regel natürlich der Warenkorbwert deutlich höher ist als im B2C-Handel.
Okay, ja, spannend. Und sind das dann nochmal ganz, also gibt es dann auch spezielle B2B-Produkte, die ihr da dann auch exklusiv anbietet? Also denkt ihr auch B2B dann mit bei exklusiven Produkten?
Ja, wir denken mit, wobei es eigentlich ohne einen gesetzlichen Grund gar nicht möglich ist, bei Amazon rein für Business-Kunden anzubieten. Mhm. Weil Amazon ja einen ganz anderen Ansatz hat. Alles, was ich auf dem Marktplatz sehe, will ich auch jedem zugänglich machen. Aber natürlich gibt es Produkte, die primär von der Business-Zielgruppe gekauft werden. Wenn man aber wirklich ins Detail dann mal reinschaut, bleibe ich beim Thema Steckdosenleiste. Jemand, der jetzt seine Büros ausstattet mit einer Steckdosenleiste, hat ja zwangsweise jetzt keinen anderen Need als die Steckdosenleiste zu Hause. Auch wenn es viele Unterschiede gibt. Also über Steckdosenleisten könnte ich auch eine Stunde drüber natürlich erzählen.
Die haben wir nicht.
Aber dann ist einfach die Stückzahl höher. Und ja, okay. Genau, dann kann man natürlich Anreize schaffen, wieder durch Business-Rabatte und so weiter. Aber schlussendlich sind es bei uns im Detail die gleichen Produkte.
Ja, und wie schaust du so auf die Aktivitäten da von Amazon? Da würdest du sagen, okay, der Bereich wird weiter wachsen, weil Amazon wirklich attraktive, gute Einkaufsmöglichkeiten für B2B-Kunden schafft. Du sagst, Mensch, ja, das ist für uns hier irgendwie ein Bereich, der zukünftig sehr spannend noch werden wird. Du sagst, okay, die Angebote sind einfach gut, die man da platzieren kann. Die haben doch nochmal einen anderen Zugang. Es gibt ja riesen Einkaufsplattformen, die auf B2B ausgelegt sind, wo glaube ich selten darüber gesprochen wird, wie Amazon dem eigentlich nacheifern, ob die das gut machen.
Ja, ich glaube, jeder hat vielleicht schon privat irgendwann mal eine E-Mail von Amazon bekommen. Kauft doch bei uns bei Amazon Business ein. Das Einzige, was man machen muss, ist die Umsatzsteuer-ID hinterlegen. Ich glaube, jeder kennt diese E-Mail. Und es zeigt schon, wie aggressiv Amazon in dem Bereich unterwegs ist und natürlich schon auch sieht, okay, wo kann ich wachsen? Und die merken ja, über den B2B-Bereich kann ich sehr stark wachsen. Und soweit ich das auch weiß, sind die verstärkt dran, Funktionen zu schaffen, bis hin zur Integration in Einkaufssysteme. Und deswegen glaube ich, da wird noch einiges passieren. Wahrscheinlich auch die logische Konsequenz, wenn man jetzt an Temu denkt und was Amazon dann als nächsten Step eben vorhat.
Ja, gerade diese Integration in bestehende Einkaufssysteme ist ja etwas, ja, was wir so aus dem, wenn man privat einkauft, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, das ist ja doch was ganz anderes, wie dann irgendwie gewisse Schrauben geordert werden und. Das ist ja doch was anderes. Ich würde gerne noch mit dir so ein bisschen in mein Herzensthema rein, das heißt Retail Media. Mhm. Wir haben ja durchaus diese Entwicklung, dass die Marktplätze, insbesondere natürlich Amazon, vor ein paar Jahren eigentlich nur Lower Funnel waren. Da ging es eigentlich nur irgendwie um Verkaufen. Dementsprechend war das intern eigentlich nur bei den Sales-Abteilungen so aufgehangen. So, jetzt wird Amazon aber auch immer mehr zum Upper Funnel, ne, kaufen irgendwie Sportrechte, du hast es vorhin gesagt, ne? Auf einmal macht ihr Werbung in der Champions League, Bundesliga, NBA-Rechte, Prime Video, Twitch und Co. Was hältst du von dieser Entwicklung, dass das jetzt immer mehr auch Richtung irgendwie Upper Funnel geht?
Total cool, kann ich glaube ganz simpel beantworten, weil die Chance natürlich dahinter extrem groß ist. Ich glaube, es gibt vor allem auch Marken eine Möglichkeit, auf Kanälen sichtbar zu werden, die vielleicht so gar nicht im Scope waren, wenn ich jetzt bei uns auch als Mittelstandmarke denke. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ein riesen USP davon, wenn ich zum Beispiel an Prime Video denke und dann mit der AMC das Ganze verknüpfen kann, die Daten wiederverarbeiten kann, ich kann meine eigenen Audiences aufbauen, ich kann ein Pixel integrieren auf meiner Webseite, kann die Daten natürlich dann auch wieder in die AMC reinladen und habe unendliche Möglichkeiten entlang des Sales Funnels eigentlich über Amazon alles abzubilden. Ich glaube, vor allem die Besonderheit, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe an die Champions League Werbung, dort gab es damals, dadurch, dass es ein Live-Event ist, noch nicht die Möglichkeit, ein Retargeting direkt auf eben rein die User zu nehmen, die geschaut haben. Aber wenn man nur mal ganz logisch denkt, ja. Amazon kennt die Leute, die unterschiedliche Produkte kaufen, die dann zeitgleich aber dann irgendwie auch Champions League schauen. Und die Verbindung macht ja total Sinn, ja, dann wieder auszuwerten, auch wenn es noch nicht so in dem Detail ging, aufgrund des Live-Events. Bei Prime Video geht es. Und ich glaube, dann komme ich vor allem auf eine Sache hin. Ich kann bessere Targeting-Zielgruppen aufbauen, hoffentlich zukünftig noch mehr am Lower Funnel dann auch wiederverwenden, bei den Search-Ads oder PPC generell. Und dann geht es vor allem um das Thema effizienter Ads zu schalten, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber in unserer Kategorie ist es so, dass natürlich die Klickpreise mittlerweile in Höhen gestiegen sind, wo es vielleicht nicht mehr Sinn macht, blind überall mitzugehen, sondern wo man viel mehr effiziente Ad-Strategien aufsetzen muss. Und das versuchen wir immer mit dem Ansatz zu verfolgen, nicht nur Upper Funnel zu machen, sondern auch in diesem Ansatz mehr Kunden dazu zu bringen, von vornherein eben nach einer Brennstuhlsteckdosenleiste zu suchen. Und das Ganze kann ich so viel sagen, es funktioniert. Ja. Und dann ist schlussendlich im Lower Funnel auch der Kaufabschluss günstiger, dann auch wieder mit Sponsored Products beispielsweise.
Ja. Ja, und Marketing kann sich ja auch da, man kann ja Marketingbudgets ganz anders rechtfertigen, ne? Weil man in der Vergangenheit ja einfach gesagt hat, Mensch, ich tauche irgendwie im TV auf und ja, da wird schon die und die Zielgruppe gewesen sein und ja, das wird sich schon irgendwie positiv auf uns irgendwie ausgewirkt haben als Marke. Und jetzt kannst du ja auswerten, okay, nach wie viel Touchpoints irgendwie ist der Kunde konvertiert, ne? Sei es jetzt irgendwie auch über Sponsored Products, aber wir wissen, okay, der hat sich halt irgendwie vor zwei Touchpoints halt irgendwie unsere Prime-Video-Kampagnen angeguckt. Und vielleicht ist es sogar ein Neukunde und der wäre vielleicht gar nicht auf uns gekommen, hätte es nicht diesen Touchpoint gegeben, ne? Und das ist ja ein Problem, also in meinen Augen ein Problem, was Marketing ganz viele Jahre halt hatte, wo das jetzt auf einmal halt geht. Wie ist denn bei euch, wenn ihr so typische Marketingkanäle schaut, sagen wir mal irgendwie YouTube, Social, Influencer, glaubst du, da wird es dann einen Shift geben, aufgrund dieser Messbarkeit? Weil man wirklich bis zum letzten Sale halt ganz runter messen kann? Oder sagst du, nee, das wird jetzt bis zum gewissen Punkt sich irgendwie entwickeln, aber dann hört es auch schnell auf, weil wir mit Influencern so ganz andere Ziele erreichen können?
Ich glaube schon ein Shift, aber ich glaube bei uns, speziell in unserem Beispiel, ist es so, dass wir durch die spätere Entstehung, dass es kein klassisches Brandmanagement gab, glauben beide Bereiche weiter investieren werden. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt denke, dass wir eine gewisse Flexibilität haben, ich denke das Thema Brand Week, ich glaube viele Marken kennen das Thema Brand Week, wir werden dieses Jahr auch wieder zwei Brand Weeks veranstalten oder zum ersten Mal zwei in einem Jahr. Und wenn wir eine Brand Week spielen, ist es für uns eben relativ einfach zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben unsere Markenbotschafter, Influencer, Wir weisen ihn darauf hin, wir haben die Deal-Woche, bitte streut es doch auch mal über eure Kanäle. Da machen die das Ganze, das ist dann externer Traffic. Ich habe jetzt erst gelesen, dass der externe Traffic für den neuen Suchalgorithmus ja nicht ganz so schlecht sein soll. Ja. Von dem her passt es dann auch wieder ganz gut dazu. Und so ergänzt sich das. Und deswegen glaube ich, dass wir in beiden Bereichen wachsen werden, aber immer nur mit der Prämisse, dass wir die Kanäle dann schlussendlich im Marketing oder im Funnel verbinden können, dass sie sich eben ja positiv ergänzen oder Synergieeffekte schaffen.
Ja, spannend. Magst du mal erzählen, was für euch unter so eine Brand Week fällt? Ne? Du denkst das ja schon kanalübergreifend. Und das ist ja wirklich sehr spannend, weil wir hier jemanden sitzen haben, der sowohl die Sales als halt auch die Marketing-Seite versteht. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden hätte, der wäre jetzt hier irgendwie nur irgendwie aus dem Sales-Gedanken hier, dann würde er wahrscheinlich sagen, Coupons. Mhm. Wie denkst du und wie skizzierst du so eine Brand Week?
Also ganz klassisch, wenn man jetzt diese Brand Week nimmt, dann spreche ich von einer Woche. Aus meiner Sichtweise würde ich eher von einem Monat sprechen, weil ich habe ja schlussendlich eine Phase vor der Brand Week und eine Phase danach. Und was wir als Erfahrungswerte haben, ist, dass vor allem der nachhaltige Effekt von der Brand Week, wenn ich den Funnel komplett entlang aufgebaut habe, dass es nachhaltig bleibt. Mhm. Also sprich, wenn ich eine Lead-In-Phase habe, viele Leute im Upper Funnel anspreche, hey, es gibt eine Deal-Woche bei Brennstuhl, dann habe ich ja nicht nur auf die Deal hingewiesen, sondern ich habe vor allem das Thema, was für eine Botschaft will ich denn als Marke noch mit transportieren? Und natürlich in der Deal-Woche dann die volle Befeuerung über die externen Kanäle, Social Media oder auch extern Traffic, Pixel-Integration, um die Leute, die vielleicht ja nicht gekauft haben, bei uns auf der Webseite waren, sich informiert haben. Bei uns in der Abteilung, wir legen ja auch einen großen Wert auf das Thema SEO, also sprich, welche Frage wird gestellt im Thema Steckdosenleiste, mhm, und schreiben entsprechenden Content und bringen die Leute dann wiederum so auch zu unserem Handelspartner oder bis hin zu Amazon. Und so ist es eben wie ein Circle, der in sich greift. Und bis hin dann eben nach der D-Woche in die Lead-Out-Phase, dass wir ein gewisses Retargeting machen und dann eben mit der nächsten Kampagnenbotschaft die gleichen Leute, die ja schon irgendwie was mit der Marke Brennstuhl zu tun hatten, dann wieder bespielen. Also das heißt, um festzuhalten, nicht nur die Brand Week an sich, sondern vor allem die 2 Wochen davor und die 2 Wochen danach sind ebenso entscheidend.
Ja, kennt man ja auch so beim Prime Day. Was guckst du dir da an? Guckst du dir nur die Sales an oder schaust du dir auch insbesondere so ein Brand Search Uplift an, um so nachhaltig den Erfolg auszuwerten? Ne? Also jetzt Sales-Perspektive ist, glaube ich, relativ klar, aber ne, du bringst ja auch diese Marketing-Perspektive mit. Was guckst du dir da an?
Wir schauen natürlich auch auf Sales. Ja. natürlich primär. Aber was wir machen, wir schauen sehr stark auf Branded Searches, vor allem, wenn wir Werbung geschalten haben im Upper Funnel, weil ich glaube, dass es eine wichtige KPI ist, um das Ganze zu messen. Wenn Leute starten mit nicht Steckdosenleiste generisch, sondern Brennschuh-Steckdosenleiste. Das haben wir vor allem die letzten Jahre einen sehr großen Uplift gemerkt und dass es dann auch möglich ist, in so einem Produkt wie in der Steckdosenleiste im Brandmanagement zu betreiben, was vielleicht viele impulsartig sagen würden, ja, ist ja gar nicht möglich. Ja. Ist nicht bei diesem so einem Produkt. Genau, deswegen schauen wir auch da drauf. Was wir entwickelt haben mittlerweile ist, dass wir haben ein wöchentliches schmalspuriges Reporting und dann aber monatlich ein sehr ausführliches. Und dort integrieren wir nicht nur unser Amazon-Controlling und Reporting, sondern vor allem auch, dass wir in einem Termin ein Gesamtreporting machen, also sprich von Social Media bis hin zu SEO, Webseite, welche Themen beschäftigen uns dort, alle Amazon-KPIs mit reinbringen, bis hin dann der SEO-Sichtbarkeitsindex in der eigenen Webseite und dann aber auch die neuen D2C-Kanäle. Und ganz zu Ende dann auch noch das Thema Performance im Service. Haben wir mehr Serviceanfragen? Haben wir vielleicht bei einem Produkt ein Problem und versuchen dann eben auch gleich wieder entgegenzulenken? Ich glaube, um ein entscheidendes Thema zu nehmen, wenn wir im Service mitbekommen, dass viele Leute immer die gleiche Frage stellen, dann ist es ja so logisch zu sagen, okay, das muss ein Content auf meine PDP eben mit integriert werden. Und das ist so ein einfaches Beispiel, wo eben der Kreis sich wiederum schließt.
Ja, ja. Ja, vielen Dank. Könnte ich noch länger drüber sprechen. Ist auch echt cool, was ihr da jetzt irgendwie auch für die OMR plant, muss man auch sagen. Das hat jetzt an sich gar nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich finde es irgendwie trotzdem irgendwie ganz cool, dass du da teilweise wirklich out of the box halt denkst, ne, und ihr so eine, vielleicht kannst du mir 2 Sätzen irgendwie erzählen, weil ich finde, das ist irgendwie so etwas auch aus dem E-Com heraus, aus Marketing, was irgendwie einfach eine coole kreative Strategie ist. Und dann gehe ich auch gleich ins nächste Thema rein.
Also um es kurz zu erklären, ich war natürlich selber wie viele auch auf der OMR unterwegs vor mehreren Jahren. Und habe mich dann irgendwann drüber gefragt, warum kann ich hier eigentlich nirgendwo ordentlich mein Handy laden? Und so kam dann eben die Idee zustande, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, lass uns doch einfach eine Charging Lounge aufbauen und das Ganze dann als Lead-Generierung nutzen und die Marke Brennstuhl vielleicht in einer anderen Zielgruppe etwas bekannter zu machen, wo ich behaupten würde, wo wir heute eben noch nicht so bekannt sind. Ich glaube, ein Student kauft weniger bewusst eine Steckdosenleiste von Brennstuhl als jetzt ein Familienvater, der irgendwie sehr pflichtbewusst ist und sicherheitsbedacht ist, und das war für uns eben auch eine Chance, unseren neuen Hugo-Würfel zu launchen letztes Jahr, und werden das dieses Jahr wieder machen unter dem Kontext Brennstuhl und haben einige tolle Dinge dann dort vor.
Ja, ja, kann man sich drauf freuen, also leere Handys, dann müsst ihr auf der OMR da auf der Charging-Station so vorbeischauen, finde ich cool, freue ich mich drauf. Ja, ich komme irgendwie auch nicht richtig drum rum, einmal über das Thema AI mit dir zu sprechen, weil ich glaube, du hast da ein paar Gedanken zu. AI in terms of Marketplaces, was macht ihr da heute? Was sind irgendwie Themen, die du dir anschaust? Weil es irgendwie Buzzword, das fliegt einem überall irgendwo entgegen. Ne? Die ersten starten irgendwie mit Content-Themen, die anderen implementieren das im Service? Was sind die Themen, über die du nachdenkst?
Also wo ich ganz offen sagen muss, das Thema Bild höre ich ganz oft, ist bei uns aber noch nicht, also schon ein Thema, aber es funktioniert eben nicht so, wie wir uns das bisher vorstellen. Deswegen, was natürlich ganz klassisch ist, ich glaube auch vor dem Schlagwort AI war schon Translation. Ich denke, jeder kennt DeepL oder auch die anderen Plattformen, das ist ja schlussendlich nichts anderes gewesen. Deswegen glaube ich, dass da viele ja schon eigentlich damit arbeiten, ohne es vielleicht so aktiv gewusst zu haben. Das nächste ist natürlich generell die Content-Optimierung im Text. Macht total Sinn, das Ganze dafür einzusetzen. Wo wir es aber wirklich in der Praxis schon ausführlich eingesetzt haben, ist im Service. Weil wir einfach merken, der Service funktioniert wiederkehrend, immer gleich, die Prozesse. Und wir müssen es schaffen, im Service effizienter zu werden. Denn umso erfolgreicher, sage ich, wir über die D2C-Kanäle sind, umso mehr Anfragen bekommen wir. Und wir wollen ja nicht stetig Mitarbeiter aufbauen, sondern eigentlich ja die Mitarbeiter im Service dafür nutzen, die Erkenntnisse wiederum nachhaltig, gewinnhaltig im Unternehmen wieder mit einfließen zu lassen. Und dementsprechend haben wir viel KI im Einsatz, vor allem für das Thema Content-Generierung nach wiederkehrenden Fragen, dass die Service-Anfragen gar nicht erst reinkommen oder eine Abwicklung beispielsweise, was wir jetzt vorhaben, Garantiefall, kann ich das Ganze nicht über eine KI abwickeln. Und deswegen ist es momentan so ein Thema, wo wir ja sehr, sehr deep dive in dem in dem Spektrum unterwegs sind.
Ja, spannend. Ich glaube, wir werden nochmal eine zweite Folge aufnehmen und dann bin ich mal gespannt, was du so von Effizienzsteigerungen berichtest. Wenn du jetzt auf das restliche Jahr 25 schaust, oder ich sag mal die nächsten 12 Monate, was sind für dich irgendwie die Themen auf deiner Agenda, wo du sagst, Mensch, in Bezug auf Marktplätze, da lege ich gerade meinen Fokus drauf?
In Bezug auf Marktplätze vor allem unser D2C-Setup international auszubauen. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, D2C-Setup in Deutschland aufzubauen, ist möglich, auch bei klassischen Markenherstellern mit gewissen Prozessänderungen. Aber man wird schlussendlich eben Händler. Und wenn ich dann sage, okay, ich will von heute auf morgen in die Niederlande eine Steckdosenleiste verkaufen, habe ich aber ganz andere gesetzliche Themen, die ich zuvor eben als B2B oder als Retailer nicht hatte. Und da haben wir ja noch einige Aufgaben vor uns. Deswegen ist es eben ein Kernthema, die Internationalisierung. Das andere Thema ist aber auch bei uns offen gesprochen Zentralisierung nach wie vor. Mhm. Wir sind immer noch dabei, gewisse ältere Strukturen einzufangen und dann eben auch zentral gesteuert aus Tübingen alles managen zu können. Und ich glaube, ein weiteres Thema, was uns auch alle beschäftigt, ist natürlich das Thema Profitabilität. Und ich glaube, damit einhergehend selektive und exklusive Sortimentstrategie, weil ich glaube, es ist ein Ansatz der Lösung für eine bessere Profitabilität und vor allem eine nachhaltige Gewinnspanne zu maximieren.
Alright. Ja, vielen, vielen Dank. Da war viel dabei. Hat echt großen Spaß gemacht. Wir sind ja jetzt hier in der Live-Session. Das heißt, wir haben einige große Augen, die uns jetzt hier anschauen. Und denen wollen wir natürlich die Möglichkeit geben, nochmal Fragen zu stellen. Sollte es Fragen geben? Ich würde mit dem Mikro rumlaufen. Hat jemand eine Frage? Sonst wähle ich einfach jemanden aus.
Hi. Marc, was war für euch der größte Game Changer oder für mich ist auch zwei verschiedene, aber der letzten 8 Jahre, dass ich das vollziehen konnte. Das waren viele Punkte, das ist klar, aber gibt es einen, den du sagst, das war so einer der wichtigsten Moves, die ihr vollzogen habt?
Brutal gute Frage, Josef, weil es mich tatsächlich selber zum Nachdenken bringt und irgendwie will man ja auch nichts vergessen und irgendwie was nicht überbewerten oder unterbewerten, aber ich würde schon sagen, wenn ich jetzt rückblicke, die letzten 8 Jahre, zwei Dinge. Ganz klar, die Eröffnung unserer D2C-Strategie und Setups. Es fühlt sich total anders an als vor 2 Jahren, dass wir einfach das Risiko minimiert haben, dass wir fähig sind, von heute auf morgen Artikel zu switchen, eine gewisse Flexibilität haben. Und das hat uns vor allem eins gebracht, ein überzeugtes Auftreten, auch vermeintlich, wenn wir jetzt nicht die Riesenmarke sind, aber einfach als Mittelständler mit einer Marke Brennschule auch sehr selbstbewusst zum Beispiel Amazon gegenüberzutreten. Der andere Punkt war vor allem die Integration, die holistische Denkweise von der Digitalstrategie beginnend, zu sagen, okay, das sind nicht irgendwie die Digitalleute, die da irgendwo was machen und aufbauen, sondern die Integration zu haben in die komplette Unternehmung um dann eben ja ein Mindset zu schaffen, dass die alle digital getrieben oder vor allem datengetrieben unterwegs sind. Das sind so, glaube ich, die zwei Kernpunkte, die ich nennen würde.
Super, danke.
So, da hinten haben wir noch eine Frage.
Super, danke für den Vortrag. Mich interessiert vor allem nochmal das Thema Influencer. Wie generiert ihr die? Macht ihr das in-house? Verlinken die dann auf Amazon? Was sind das für Links? Wie trackt ihr das? Und vielleicht auch so ein bisschen, was sind eure Erfahrungen? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert?
Ja, ist eigentlich total einfach. Also wir machen alles in-house. Wir haben auch schon Influencer-Agenturen getestet. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wenn wir als Marke direkt an die Influencer rantreten, dass es ja irgendwie den Anschein hat, dass es nahbarer ist und wir auch viel besser erklären können, was wir eigentlich dahinter haben wollen. Und natürlich verdient nicht nochmal jemand mit, muss man schon offen auch dazu sagen. Und dann funktioniert das Ganze so, dass wir versuchen, Markenbotschafter zu finden, die eben über das ganze Jahr hinweg für uns immer wieder ja, Werbung schalten, aber eher im Sinne von, dass es authentisch ist. Wir geben den neuen Produkte, die testen das Ganze und sind aber dann auch wirklich selber begeistert von dem Produkt. Das ist uns immer ganz wichtig, dass es authentisch bleibt. Und ja, wie funktioniert das dann bei so einer Brand Week? Wenn man ja einen Vertrag schließt über ein Jahr, dann sagt man natürlich auch, hey, wir haben gewisse Aktionen und die sind aber auch total happy, das Ganze dann anzuteasern, weil es gibt ja Affiliate-Marketing. Und wenn die dann ihren eigenen Affiliate-Account dafür nutzen können, dann verdienen die schlussendlich mit. Und das ist vor allem ein Tipp dahingehend zu sagen, okay, es reicht vielleicht sogar manchmal, nur die Produkte bereitzustellen und sehr kostengünstig eigentlich externen Traffic auf Amazon zu bringen.
Du hast Brand Awareness angesprochen, auch die Kampagne in der Champions League hatten wir auch. Wie haben denn die, ich sag mal, klassischen B2B-Händler reagiert oder haben sie überhaupt darauf reagiert, als sie dann euch irgendwann in der Champions League als Werbung gesehen haben?
War ein total cooles Erlebnis, weil natürlich, es wurde über Amazon Ads eingebucht und wir haben daher eine tolle Erfahrung gemacht. Wir wussten ja, wer schaut Champions League und da sind nicht wenige davon Handwerker. Und wir waren dort mit der Werbung unterwegs, wo es um Arbeitsstrahler ging und auch einen sehr emotionalen Spot dafür gehabt, der war auch schon vorhanden. Und der Aha-Moment war, als mich dann der Vertriebsleiter für den Außendienst angerufen hatte und sagt, ey, Marc, total cool, ich war heute bei meinen Kunden und die sprechen mich alle an, dass ihr in der Champions League wart. Also sprich, das war dann eben so der Moment zu sagen, hey, der Abstrahleffekt war total vorhanden.
Hi, vielen Dank für den Vortrag, auch von mir. Kurze Frage, wie schätzt ihr oder wie nehmt ihr den Einfluss von anderen Marken aus China zum Beispiel wahr und wie reagiert ihr da darauf? Da gibt es ja einige Entwicklungen und ja, ganz offen die Frage, wie geht ihr damit um?
Auch wirklich ein sehr brandaktuelles Thema. Dadurch, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, wo schon um das Thema Sicherheit geht, nicht nur bei einer Steckdosenleiste und auch bei einer Kabeltrommel, gibt es sehr oft Anbieter aus Fernost, die vor allem auch nicht marktkonforme Produkte auf den Markt bringen. Zum Beispiel der Kabelquerschnitt ist nicht ausreichend, das ist wirklich dann gefährlich. Ist manchmal schon schwierig, dagegen vorzugehen, sei es über die Marktaufsicht, was wir auch probieren, oder über Amazon. Wir haben aber auch jetzt gute Erfahrungen gemacht, dass wir über unseren AVS Erfolge erzielt haben, dass dann wirklich eine Stunde später die Buybox weg war. Und seitdem denken wir auch darüber nach, dass wir wahrscheinlich sowas mehr in den Alltag integrieren müssen, weil eben ja vor allem der Wettbewerbsdruck aus China deutlich größer geworden ist jetzt als eben die klassischen Wettbewerber auf den Marktplätzen. Und der zweite Punkt ist, was wir machen, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir haben ja eine Marke, die Marke ist nicht umsonst da und versuchen dann in unserem Content, vor allem oben in den Bildern, eben die Markenidentität zu integrieren und auch darauf aufmerksam zu machen, warum es Sinn macht, vielleicht auch manchmal 5 Euro mehr auszugeben, weil schlussendlich ist es die Wahrheit, ja.
Alright, dann nochmal vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights.
Danke dir.
Nochmal einen Applaus für Marc.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.